Na fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter.
Es ist Premiere, wenn man so will, denn meinen Namen hatte ich so auch noch nicht im Podcast. Heute sitzt bei mir Katrin Stäbler und ich freue mich total. Hallo Katrin.
Hallo Katrin, das kann ich ja nur so zurückgeben, das stimmt.
Ja, da habe ich jetzt inzwischen über 70 Folgen aufgenommen und hatte noch nie einen Gast mit dem gleichen Vornamen.
Ach krass.
Und genau,
es gibt immer ein erstes Mal.
Diejenige. Ja, wir haben uns kennengelernt auf dem Podcamp in Düsseldorf, was im Juni stattgefunden hat. Und da hast du mir erzählt, dass du Realschullehrerin bist und Textilgestaltung unterrichtest, aber aus dem Handwerk kommst und eigentlich Maßschneiderin bist. Und darüber ganz wollen mal. Wir heute sprechen.
Ja.
Jetzt aber zuerst der Eingang. Na, fest kommt ab, so heißt mein Podcast. Kennst du diesen Spruch?
Nein, tatsächlich gar nicht. Das sagt mir überhaupt nichts. Was steckt hinter dem Spruch?
Also jeder hat eine andere Anekdote auch dazu, den kennt, ne? Und das ist dann, häufig hat es etwas mit Schrauben zu tun, die du festdrehst und drehst du sie aber dann zu fest, ist sie nachher ab.
Ich könnte es auf das Handwerk, also auf mein Handwerk beziehen. Wenn man zu fest den Knoten zieht, dann reißt dir der Faden ab. Das könnte man ja natürlich auch versuchen, aber deine Anekdote gefällt mir auch gut.
Genau, ja, das, ich hatte tatsächlich auch schon mal, Grüße gehen raus an Stefanie Behling, auch Maßschneiderin, und die hatte das, glaube ich, auch mit der Spulenspannung in Verbindung gebracht.
Oh, ja, gut, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen.
Ja, als Hobbynäherin kenne ich das auch und ich fluche, wenn das passiert, gerade bei der Overlock-Maschine, wo du dann 4 Fäden neu reinmachen musst.
Oh ja.
Da flippe ich ja aus regelmäßig, schmeiß das Ding immer fast aus dem Fenster. Nun gut, aber bevor wir abrutschen hier, was hat dich denn ursprünglich ins Handwerk gebracht und hat dich dort gehalten oder auch nicht gehalten?
Wow, also ich meine, du hast ja jetzt schon verraten, dass es mich nicht da gehalten hat. Allerdings, also ich hatte ein crazy Hobby. Ich bin ein kleiner Nerd, muss man sagen. Ich bin ich würde sagen seit 1999, also da steht noch die 1900 davor, ein großer Anime-Fan gewesen und habe irgendwann so mit 13, 14 entdeckt, dass es Conventions gibt, die überall in Deutschland stattfinden und wo sich Anime- und Manga-Fans treffen. Und als ich das erste Mal 1999 auf so eine Messe gefahren bin, die Animagic, damals noch in Koblenz, da habe ich festgestellt, dass es Leute gibt, die sich verkleiden wie ihre Vorbilder. Und die machen diese Kostüme selbst, weil wo soll man sowas Spezielles denn kaufen? Mhm. Und darüber habe ich dann angefangen, direkt meine Oma zu nerven, die nämlich auch Schneiderin war oder sehr lange als Schneiderin gearbeitet hat. Und dann bin ich damals von der Messe zurückgekommen und meinte so, Oma, ich habe etwas ganz Tolles festgestellt. Ich muss in den Ferien zu dir kommen und wir müssen zusammen ein Kostüm nähen. Und das war mein erstes Cosplay, was ich mit meiner Oma zusammengenäht habe.
Witzig.
Ja, und habe dann festgestellt aber auch, wie schwierig das ist, weil ich musste dann ja natürlich auch mein erstes Cosplay ganz solo mal ausprobieren. Man konnte ja nicht auf jeder Convention mit denselben Kostümen ankommen.
Nein, das geht nicht.
Das geht absolut nicht. Deshalb bin ich dann nach Hause und habe mein erstes eigenes Kostüm genäht und es war grauenvoll. Also ich habe überhaupt nicht verstanden, wie so flache Materialien um den Körper herum, also welche Dimensionen das haben muss, wie ich das zuschneiden muss, was auch meine Körperproportionen sind und so weiter und so fort. Und es war ein, ja, sagen wir es mal so, zusammengestückeltes Kleidchen, so kann man es nennen. Und ich musste da so Keile reinschneiden, weil ich vergessen habe, dass ich ja auch Hüften besitze. Also das war wirklich traumatisch, das erste Mal sowas selbst zu nähen. Und dann dachte ich so, nee, wenn ich hier erfolgreich cosplayen will, dann muss ich natürlich wissen, wie das richtig geht. Und bin dann erst so in VHS-Kurse gegangen. Und dann saß ich da mal so zwischen sehr vielen älteren Leuten, meistens so Omis, die irgendwelche Sachen genäht haben. Und ich mal so, ich möchte das hier nähen. Und kam dann so mit so einem komplett absurden Bild. Und die ältere Dame, die diesen Kurs geleitet hat, die war so, oh mein Gott, Wie sollen wir das machen? Egal.
Also wir können hier Bleistiftröcke nähen.
Genau, richtig. Genau so ungefähr war das. So konnte man sich das vorstellen. Ich dachte, du kommst jetzt und möchtest einen Jutebeutel nähen, weißt du? Aber nein, wieso möchtest du jetzt hier so ein Ballkleid nähen? Was ist denn mit dir falsch? Ja, und so ging das dann halt los, dass ich so ein bisschen darüber das Handwerk gelernt habe. Ich war schon immer großer Theaterfan. Ich habe dann ziemlich schnell eine eigene Cosplay-Theatergruppe gegründet, worüber ich jetzt auch viele meiner besten Freunde kennengelernt habe. Unter anderem später dann auch über die Szene ja Jenny, mit der ich meinen Podcast heute habe. Und das begleitet mich also mein Leben lang. Und darüber bin ich dann dachte ich so, wie kann ich denn all das zusammenbringen? Nach dem Abitur hatte ich gar keine Lust mehr auf Schule und war so, okay, du möchtest wissen, wie das richtig geht. Du möchtest das bitte in einem kreativen Umfeld machen. Also habe ich festgestellt, das Theater ist der beste Ort, um da meine Ausbildung zur Herrenmaßschneiderin zu machen. Und bin dann ans Staatstheater nach Darmstadt gegangen, von NRW aus. Also ich bin auch wirklich für meinen kleinen Traum dann weit weggezogen. Für mich waren über 300 Kilometer schon echt weit. Und bin nach Hessen kurz ausgewandert und habe da meine Ausbildung dann gemacht im Handwerk.
Verrückt. Wie alt warst du, als du die erste Convention besucht hast?
Da muss ich rückwärts rechnen. Warte mal, ich bin jetzt 38. Ich bin ganz schlecht in Mathe. Das ist nicht
1999,
gut. 1999, ja. Das heißt, 27 Jahre abziehen.
Dann wärst da bin ich du natürlich elf gewesen.
Ja, da bin ich mit Begleitung hingefahren.
Verrückt.
Tatsächlich.
Und wie hat deine Oma reagiert, als du das erste Kostüm selbst genäht hattest? Also nicht das eine, wo du die Keile noch reingeschnitten hast, sondern so das erste richtige Kostüm und du hast es ihr gezeigt.
Als ich ihr das gezeigt, also sie war ultra stolz. Das hat meine Oma, muss ich auch sagen, und mich immer verbunden. Also wir waren über das Handwerk echt gut connected. Meine Schwester zum Beispiel hat kein Handwerk gelernt. Das war immer sehr einfach, mit Oma Gespräche zu führen. Und das war toll. Also sie war da immer sehr stolz auf mich. War auch irgendwie die Einzige, die verstanden hat in meiner Familie damals nicht, was das Hobby hinter, also was dahinter steht. Das hat sie nicht verstanden, warum das jetzt diese bunten Kostüme sein mussten. Aber sie hat schon verstanden, glaube ich, was das für ein kreativer Aufwand ist, den ich da betreibe. Und auch, wie viel Arbeit dahinter steckt. Mhm. Und das war halt bei meiner Mama, glaube ich, also bei meiner generell meiner Familie, nicht unbedingt so. Die waren immer so, ja gut, Katrin ist ein bisschen verrückt so. Die bastelt da sowas in ihrem Keller zusammen. Aber wie viele Stunden und Tage und Wochen das tatsächlich teilweise in Anspruch genommen hat, das konnte halt nur Oma nachvollziehen.
Mhm. Ja, und das scheint das mit toll. Dem Namen scheint uns etwas zu verbinden, denn ich bin ja auch große Karnevalistin und habe im Keller sehr viele Kisten stehen mit. Also jedes Jahr muss ein neues Kostüm für mich her und die Kinder habe ich leider da influenced. Auch für die muss jedes Jahr, weil die natürlich auch wachsen, die passen meistens nicht mehr in das Kostüm vom letzten Jahr. Und dieses Jahr war es, war ich Storch.
Und ich Storch?
Habe, ja.
Ich musste warst du schon ein Flamingo? Also ein bunter Storch?
So, und ich habe 100 Stunden für dieses Kostüm aufgebracht. 100 Stunden. Also mein Mann hat zwischendurch auch, der kennt das ne, seit vielen Jahren jetzt, aber der hat auch zwischendurch im Kopf geschüttelt und sagte, Katrin, wie willst denn du das noch toppen jetzt hier? Und also, aber ich liebe diesen Moment, wenn du auf eine Karnevalsparty kommst, die Kostüme sind sehr raumgreifend häufig bei mir und dann so, wow, wie hast du das gemacht? Und es ist immer alles ein Prozess. Also vorher weiß ich auch nicht immer, wie es nachher dann schlussendlich aussehen wird.
Ja.
Aber ich liebe das. Ich kann es voll nachvollziehen, was du meinst. Diese Erfüllung da drin, sich das so selber zu machen, aus dem Kopf heraus und dann es nachher zu tragen.
Ja, also das war wirklich ein starkes Gefühl. Jedes Mal, wenn ich so mein eigen genähtes Kostüm getragen habe, das war ein, ich glaube, nicht mal mein Master oder mein Staatsexamen hat mir so viel Stolz bereitet, wie die ersten Kostüme, die ich selbst genäht habe. Das muss ich wirklich sagen.
Ja, krass.
Das ist schon ein ganz eigenes Gefühl irgendwie.
Und obwohl du da so viel Stolz empfindest und so viel Erfüllung, bist du trotzdem nicht mehr in dem Beruf. Warum?
Ich würde sagen, der Hauptgrund war, dass ich sehr, sehr viel natürlich für die Produktionen gearbeitet habe, die im Theater so anstanden. Ich war Herrenmaßschneiderin, das heißt, spezielle Kostüme gab es zwar auch hin und wieder, aber es gab sehr, sehr viel dann halt klassische Anzüge für die Oper zum Beispiel. Da musste dann, alle Sänger mussten ausgestattet werden, der Chor musste ausgestattet werden. Das heißt, man hat Hose nach Hose nach Hose nach Hose genäht. Das war dann eher unbefriedigende Arbeit, sagen wir es mal so, weil es sich sehr nach Massenproduktion angefühlt hat, auch wenn wir natürlich jede einzelne auf Maß geschneidert haben tatsächlich. Mhm. Und die Kostüme zwischendrin haben mir super gut gefallen und mir hat das Endprodukt natürlich sehr gut gefallen, weil ich gerne ins Theater gehe auch. Aber mir hat der Kopf gefehlt in der ganzen Geschichte. Also ich habe sehr viel halt für mich selbst dort hingearbeitet und alles das, was ich am Cosplay geschätzt habe, nämlich diese ganze Planung vorher und was wird daraus und was kann ich damit dann später auch machen. Also wir hatten viele Fanprojekte, unter anderem ja auch eben die Theatergruppe und so. Und diese Planung, die fehlte mir dann auf einmal, weil es war auf einmal nur noch Umsetzen von Dingen. Und das hat, glaube ich, ein bisschen von dem Spaß genommen, obwohl ich halt eben auch heute noch sehr, sehr gerne nähe. Aber das ist nicht ganz vergleichbar gewesen für mich und mir hat dann so ein bisschen die Kopfarbeit gefehlt, tatsächlich.
Das Kreative, würde ich auch sagen, ne?
Ja, genau. Ja.
Schade, schade. Und wie ging es dann weiter? Du hast gemerkt, das ist es nicht mehr und dann?
Dann habe ich überlegt, dass ich in die Schweiz auswandere, direkt nach der Ausbildung, um da Modedesign zu studieren, weil ich dachte, okay, dann kommt das Kreative wieder rein und ich habe ja jetzt das Handwerk schon gelernt. Und
super coole Kombination eigentlich, ne?
Genau, ich dachte dann, damit kann man wirklich was machen und bin auf eine auch ganz tolle, also FHNW Nordwestschweiz bin ich gegangen nach Basel. Und habe da ein Jahr lang Modedesign studiert und musste dann leider aufgrund von Geldmangel und Bankenkrise, die zu dem Zeitpunkt stattgefunden hat, mein Studium abbrechen und zurück nach Deutschland kommen. Ja, weil da ist mir einfach das Geld ausgegangen. Ich habe zwar nebenbei schon sehr, sehr viel gearbeitet, aber es hat leider nicht gereicht.
Mhm. Ja. Und dann?
Dann bin ich in Düsseldorf am Schauspielhaus erstmal als Kostümbildassistentin eingestiegen, weil da dachte ich auch, cool, dann hat man den Kostümbildner-Teil, der damit reingeht. Das ist sehr, sehr viel auch Organisatorisches. Das hat mir gut gefallen. Und man hat aber immer wieder den Austausch mit den Schneidereien, also Herren- und Damenmaßschneiderei, aber auch eben mit den Hutmachern und mit den Schustern und so und mit den Schauspielern logischerweise, weil man die auch koordinieren muss, wann haben die ihre Anproben und so weiter.
Stelle ich mir spannend vor.
Das war ein super toller Job. Also ich war sehr, sehr happy damit. Nur auch die Bezahlung und Künstlerverträge war halt das, was so ein bisschen mein Genick dann irgendwann gebrochen hat. Denn Düsseldorf ist auch keine besonders günstige Stadt zum Leben, muss man sagen.
Okay.
Ja.
Aber wie kommst du jetzt von da aus, wenn du sagst, es war ein cooler Job, aber vielleicht nicht ganz so lukrativ, wie kommst du da zur Realschullehrerin jetzt?
Über viele Umwege tatsächlich. Also ich dachte früher schon immer, dass Lehrerin, also in der Grundschule habe ich oft darüber nachgedacht, ob Lehrerin nicht ein cooler Job wäre, weil ich meine Grundschullehrkräfte sehr, sehr mochte. Auf der Realschule war es dann, dass ich eine Lehrkraft besonders gerne hatte, meine Sovi-Lehrkraft, die war super. Die war auch super supportive und das Abi hat mir das dann alles ausgeschrieben. Also im Abi, da war so eine Distanz zu den Lehrkräften, die mir von der Realschule kommend überhaupt nicht gut gefallen hat und da war irgendwie auch so eine, also manchmal fielen da halt so Sätze, die mir nicht gut gefallen haben. Da war so eine Arroganz irgendwie auch hinter, was ich ganz schwierig fand. Das Welche möchte ich auch Sätze? Überhaupt nicht. Ich weiß noch, dass meine Eltern sich ein bisschen mokiert haben. Also wir kommen auch aus dem Handwerk. Mein Vater ist hat unter Tage gelernt und saß dann bei der Abschlussveranstaltung. Und da hat der Rektor dann gesagt, ihr seid die Elite Deutschlands.
Ei, ei, ei.
Und das war wild irgendwie. Also das war für mich wirklich okay. Krass, ja, ich habe hier jetzt weiter Schule gemacht, aber es ist jetzt nicht so, dass ich schon irgendwas Krasses erreicht hätte oder so. Und es war sehr klar, dass das Gymnasium logischerweise auf ein Studium vorbereitet. Aber leider hat es bei mir genau das Gegenteil bewirkt, nämlich ich wollte unbedingt nicht mehr Schule machen. Es war ganz schlimm. Ich habe auch kein gutes Abi gemacht tatsächlich. Und ich war damals noch sehr in meinem Hobby involviert. Das heißt, für mich war klar, nach dem Abi muss erstmal die Ausbildung her. Und da muss ich erstmal jetzt das machen, was ich gerne machen möchte, wo ich auf jeden Fall auch den Drang habe, dieses Wissen irgendwie zu erhalten und mich fortzubilden. Und ja, das war, glaube ich, die richtige Entscheidung. Weg davon bin ich dann halt im Prinzip, als die Künstlerverträge untragbar wurden für mich, weil es halt einfach wirklich wenig, wenig Geld war, viele Stunden arbeiten. Es gab keine Stundenbegrenzung damals noch unter diesen Künstlerverträgen. Das heißt, man war wie selbstständig, hat aber am Theater angestellt gearbeitet. Das war ein bisschen wild. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte vielleicht wieder in die Tarifverträge wechseln im Theater, möchte da vielleicht Leitung, Textilabteilung machen oder sowas und erstmal studieren. Und habe mich dann an der TU Dortmund eingeschrieben für Kultur- und Literaturwissenschaften, weil Theaterwissenschaften gab es nur an der RUB und das war ein Einzelstudiengang. An der TU konnte ich drei Fächer nebeneinander studieren. Das heißt, ich habe dann meinen Bachelor gemacht mit angewandten Kultur- und Literaturwissenschaften, Sprachwissenschaften und Kulturanthropologie des Textilen, also das Fachstudium in der Textilgestaltung sozusagen.
Ah, okay.
Ja.
Okay.
Ja, und da hat es mich dann komplett woanders hin verschlagen, weil ich während der Zeit als Werkstudentin in einem Bochumer Unternehmen gearbeitet habe, was Software für Autohäuser hergestellt hat, um Autohäuser zu digitalisieren. Komplett wild auch, aber ich habe da halt sehr viel natürlich Marketing und Texte. Ich habe auch Screencasts, also Videos geschnitten von der Software, wie man die benutzt und so Tutorial-Videos gemacht und da so eine Plattform aufgebaut. Das heißt, ich habe mich schon sehr engagiert in diesem Startup-Unternehmen und die haben mich dann nach dem Studium übernommen erstmal. Und dann war ich auf einmal in der Software- und Automobilbranche unterwegs, wo ich eigentlich nicht vorhatte zu landen. Ja, das also wirklich ein bisschen wild. Ja.
Das ist wirklich wild. Okay, mir fehlt trotzdem noch der Schritt, wie bist du an die Realschule gekommen?
Ja, dann kam Corona.
Ja.
Dann kam Corona und ich weiß nicht, ob du zu Corona, du hast Kinder. Du hast es natürlich am eigenen Leib erfahren wahrscheinlich, wie es war, zu Corona Kinder in der Schule zu haben.
Ja, da waren die noch nicht in der Schule, aber es war trotzdem hart.
Aber es war trotzdem hart, das glaube ich sofort. Mhm. Für mich war es so ein bisschen die Erleuchtung, denn in dem Moment hörte ich die ganze Zeit nur überall, im Radio, im Fernsehen waren die ganze Zeit, oh mein Gott, unsere Kinder, wir haben zu wenig Lehrkräfte, wir haben ja eh den Lehrermangel und wir haben Probleme, hier digital zu arbeiten in den Schulen und so weiter. Ich so, hey, ich komme gerade aus einem Digitalisierungsunternehmen, ich habe das Fachstudium und habe mich dann informiert tatsächlich, wie könnte ich denn theoretisch oder in welcher Fächerkombination auch zurück an die Schule gehen und da tatsächlich Lehrkraft werden. Und wie sich herausstellte, also es gibt in NRW die Möglichkeit, mit einem Masterstudium tatsächlich direkt ein OBAS, nennt sich das, zu machen. Das heißt, man arbeitet 20 Stunden die Woche und macht dann über 2 Jahre das Referendariat nebenbei. Das ist sehr, sehr viel Arbeit, muss ich sagen. Aber ich hatte kein Masterstudium. Ich hatte ja nur das Bachelorstudium und konnte mir dementsprechend das OBAS nicht anrechnen lassen. Und das hieß für mich, noch einmal komplett in die Uni zurückzukehren.
Boah.
Ja. Ja, und dann habe ich nochmal einen Master und ein komplettes Bachelor- und ein Masterstudium gemacht auf Lehramt an der TU Dortmund zu Corona, was ganz hilfreich war, weil man konnte dann online natürlich auch vieles belegen. Die Uni war ja auch eine ganze Zeit lang geschlossen. Und dann saß ich da 6 Tage die Woche von morgens 8 Uhr bis abends 8 Uhr und habe mir wirklich Seminar und Vorlesung reingeknüppelt, bis zum geht nicht mehr, damit ich in schnellster Manier durch die Uni komme sozusagen. Und habe das 5-jährige Studium dann insgesamt in 3,5 Jahren gemacht.
Also bei dem Lebenslauf, ne, könnte man meinen, du wärst so 48.
Ja, ich habe wirklich, ich habe wirklich eine Achterbahn hingelegt, was meine Jobs angeht. Das stimmt ein bisschen.
Okay, lass mal einen harten Cut anzukommen. Lass mal einen harten Cut machen jetzt in die Realschule rein. Du machst Textilgestaltung.
Ja.
Und kannst natürlich da jetzt so ein bisschen deine Oma auch wieder aufleben lassen. Könnte ich mir vorstellen, die bei dir dieses Feuer entfacht hat und dir Textilgestaltung, Schneidern näher gebracht hat. Das ist ja wahrscheinlich ein Wahlpflichtfach, könnte ich mir vorstellen, oder ist es ein Pflichtfach?
Ist ein Pflichtfach bei uns an der Schule. Also in der SEC 1 wird Textilgestaltung an Realschulen und Hauptschulen angeboten als festes Fach im Curriculum. An Gesamtschulen wurde es leider schon rausgeschmissen. Das ist ein Riesenthema, finde ich, auch für mich, weil ich ja auch tatsächlich an der TU Lehrbeauftragte bin für die Didaktik, die Fachdidaktik und gebe da 2 Seminare auch. Das heißt, es ist ein Thema von Marginalisierung auch im Handwerk, dass Dinge wie Textilgestaltung halt nicht als wichtig erachtet werden oder wichtig genug erachtet werden, um an Schulen unterrichtet zu werden. Und dementsprechend aus den Lehrplänen rausgestrichen werden. Ja.
Hast du da die Chronologie? Weil ich erinnere mich, ich hatte auf der Realschule auch Textilgestaltung in der 9. und 10. Klasse. Und bei uns war es ein Wahlfach. Also man konnte auch Hauswirtschaft machen und, ich weiß die anderen Fächer alle gar nicht mehr, seit wann das in NRW fest im Curriculum ist.
Also es war schon zu meiner Zeit fest im Curriculum. Ich hatte auch Textilgestaltung in der Schule und habe es übrigens gehasst. Es war ganz schlimm. Ich hatte an der Realschule Textilgestaltung. Seit wann es jetzt tatsächlich fest ist, weiß ich nicht. Wir hatten das auch. Also es ist oft so, dass Textilgestaltung nicht gut abgedeckt ist. Das heißt, man hat selten von der 5. bis zur 10. Klasse Textil. Wir haben jetzt auch bei uns an der Schule in der 5. hat man Textil, in der 6. und in der 7. und danach nicht mehr.
Okay.
Ja.
Ist aber schade, weil es ja hinten raus eigentlich ja in vielleicht auch einen Handwerksberuf enden könnte.
Erstens das und zweitens gibt es auch ganz, ganz viele super Themen, die Textilgestaltung aufgreifen kann, die in anderen Fächern nicht so abgebildet werden. Ob das Dinge wie Körperbilder sind zum Beispiel, ob das Social Media ist auch und wie Körper wahrgenommen werden, wie Kleidung auch auf Körper wirkt, Berufskleidung, also auch wie kleide ich mich richtig in Vorstellungsgesprächen und so weiter und so fort. Das sind Teile, die werden jetzt irgendwie so ein bisschen behandelt in der Berufsorientierungsphase, in der 9. Klasse, 8., 9. Klasse, wo dann die Praktika stattfinden. Aber ich finde nicht weitgehend genug. Also da könnte man natürlich auch sehr viel über, was macht Kleidung mit Selbstbewusstsein zum Beispiel, sprechen. Ne? Also weil ich jetzt auch viel mit Schauspielern zusammengearbeitet habe am Theater, weiß ich, was Kleidung tatsächlich auch mit deren Performance machen konnte. Mhm. Also einige Schauspieler haben davon gesprochen, sie brauchen hohe Schuhe für diese Performance, damit sie eine arrogante Person zum Beispiel spielen können. Mhm. Das geht nicht auf flachen Schuhen. Das würde das ganze Schauspiel auch ein bisschen behindern. So. Also es gibt wirklich spannende Themen, die in Textilgestaltung in den höheren Klassen auch abgedeckt werden können. Ja.
Okay. Ja, schade, dass es dann nur bis zu 7 geht. Das ist ja, weil man, also ich finde es total spannend, das auch zu kombinieren mit Social Media, mit Körperwahrnehmung, und das macht ja gesellschaftlich auch ganz, ganz viel. Also viel fängt das auf, dieses Fach.
Ja. Ja, voll cool. Ich bin da ganz deiner Meinung, auf jeden Fall. Also alleine, wenn es so um Umweltthemen geht, und weiß nicht, auf TikTok, ich weiß nicht, ob du da schon mal diese Hauls gesehen hast, in denen dann Kleidung vorgestellt wird mit unfassbar großen Mengen an Plastikkleidung, die produziert wird in China,
ach so, ja,
die nichts kostet und ja, im Prinzip nur zur Umweltverschmutzung beiträgt. Das sind auch alles eigentlich Themen, die im Textilunterricht dann behandelt werden. Ja.
Mhm. Ach, da die Sensibilität wieder, ne? Für was ist hier Wegwerfware, was ist schnell, schnell gemacht, was ist günstig, was ist preiswert, also was ist der Preis wert, ne? So.
Ja.
Ja, spannend. Was stellst du fest bei den Kindern, die bei dir in der Textilgestaltung sind? Was bringen die mit? Welches Verständnis für das Handwerk selbst bringen die mit?
Also für das Handwerk selbst bringen sie erstmal noch, glaube ich, fast kein Verständnis mit. Das, was ganz oft passiert ist oder was ich sehe, ist, der durch Tablets in Schulen und wahrscheinlich auch zu Hause im eigenen Bereich nimmt die Feinmotorik, finde ich, immer stärker ab. Also die Schülerinnen und Schüler sind bei mir ja, starten in der 5. Klasse mit Textilgestaltung. Und es gibt Kinder, da sieht man, die werden auch zu Hause gefördert. Also die können mit ihren Händen arbeiten. Die sind durchaus talentiert. Die haben ein Verständnis von, wie Objekte aufgebaut sind, wie man die gestalten kann. Die sind sehr kreativ. Und dann gibt's aber die Mehrheit der Kinder, die eine wahnsinnige, also die haben eine wahnsinnige Frustration, wenn die das erste Mal textil arbeiten müssen. Weil die diese Frustrationstoleranz auch gar nicht mitbringen, Dinge nochmal aufzumachen und zu wiederholen und tatsächlich nochmal in besser auszuprobieren. Das bringen Kinder heutzutage immer weniger mit, leider. Und diese Frustrationstoleranz ist für mich eins der wichtigsten Dinge, die ich in Textilgestaltung auch unter anderem schule, damit die Kinder da besser darauf vorbereitet sind.
Wie schulst du das?
Indem ich das tatsächlich mit gutem Zureden, wir probieren das nochmal, wir schmeißen das jetzt nicht einfach weg, wir tun es jetzt nicht einfach zur Seite. Es gibt Kinder, die sagen wirklich, geben Sie mir einfach die 6, weil ich kann das nicht. Also wirklich so schlimm ist es für sie, wenn sie einmal eine Naht wieder aufmachen müssen. Ne? Also das ist, das darf nicht unterschätzt werden. Und da dann zu sagen so, hey, wir lernen nur darüber, dass wir Dinge auch mal wiederholen. Also jeder macht Fehler. Ich erzähle dann auch immer ganz gerne davon, weil viele denken dann, die Kinder denken, man hat das entweder als Talent oder man hat es gar nicht. Und das stimmt halt meiner Meinung nach nicht, weil ich war ja in Textilgestaltung in der Schule auch wahnsinnig schlecht. Und habe das darüber, dass ich eine Passion auch dafür entwickelt habe, dass ich es toll fand, habe ich ganz, ganz vieles gelernt. Aber ich glaube nicht, dass ich die allerbeste Handwerkerin gewesen bin. Mhm. Ja.
Krass. Ja, ich kann das, also diese Frustration, so eine Naht wieder aufzutrennen, kann ich verstehen. Bei mir ist aber auch nie darin geendet, dann, dass ich das Ding weggeschmissen habe, sondern ich habe dann gewütet und habe es vielleicht auch eine Nacht liegen lassen und bin trotzdem am nächsten Tag wieder ran. Ich weiß genau, was du meinst. Mhm. Und das muss man wirklich üben. Ich kriege die Rückmeldung aus den Betrieben, die jetzt Azubis einstellen, auch häufig mit genau das. Ne? Also das Durchhaltevermögen ist nicht mehr so da, die Frustrationstoleranz, die Konzentrationsfähigkeit,
ja.
Auch so das Verständnis für den Aufwand von einer gewissen Arbeit.
Ja.
Kannst du das irgendwie zuordnen? Ist das etwas, was sich grundlegend geändert hat? Oder wie würdest du da rangehen?
Also ich glaube, es gab schon immer Kinder, die da weniger Bock dran hatten. Klar, es gibt Kinder, die möchten lieber mit ihrem Kopf als mit ihren Händen arbeiten. Die gab es schon immer. Die sind meistens dann aber eben oft auf dem Gymnasium zu finden, weil es ja eben die primäre Schulform ist, die für ein Studium ausbildet. Mhm. Ich finde es halt schade, wenn ich das sehe bei unseren Kindern auf der Realschule oder auf der Hauptschule, dass sie sich fragen, also auf der Hauptschule habe ich mein Praxissemester gemacht und da wurde ich ganz oft von den Schülern gefragt, wofür brauche ich das denn? Wofür brauche ich das denn jemals in meinem Leben? Und ich meine, man kann jetzt dann natürlich ganz pragmatisch sagen, ja, wenn du irgendwann mal, wenn dir ein Knopf abreißt, aber dann sagen dir die Kinder einfach frei ins Gesicht, ja und? Dann kaufe ich mir für 5 € ein neues. Das ist ja gar kein Problem mehr. Und das ist genau das Problem, was das textile Handwerk hat, dass die Wertigkeit der Arbeit nicht gesehen wird. Im Gegensatz zu anderen Handwerken, muss ich auch sagen, ist es ein riesiges Problem im textilen Handwerk, dass da wirklich so eine Marginalisierung stattfindet, weil es ein primär weibliches Handwerk auch ist, was viel von Frauen gemacht wurde. Übrigens in der Herrenmaßschneiderei gar nicht. Also es kommt aus dem Herrenhandwerk, da wurden früher nur Männer drin ausgebildet, bis es dann irgendwann geöffnet wurde und dadurch dann natürlich eben auch die Preise immer weiter runtergingen, die man bezahlt hat oder die man bereit war zu zahlen. Früher wurden ja noch Anzüge wirklich komplett hergestellt, einfach von Hand hergestellt und die hat man dann viele, viele Jahre, Jahrzehnte auch getragen und heute mit Fast Fashion und Ultra Fast Fashion rückt das halt immer weiter in den Hintergrund, ne? Also diese Arbeit wird halt in China von Kindern erledigt und von Frauen, die sehr, sehr wenig bezahlt bekommen und ja.
Die Frage mit, wofür brauche ich das später mal, könnte ich total gut übertragen auf die Kurvendiskussion. Die habe ich immer gerne gemacht, aber ich habe mich immer gefragt, wofür brauche ich das später?
Ja.
Ne, so bei einem Knopf hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so abstrakt ist für Kinder oder Jugendliche. Das ist schon krass.
Ja, finde ich auch.
Also, da bin ich kurz ein bisschen sprachlos, muss ich echt sagen. Zugleich überlege ich, meine Kinder haben auch noch nie einen Knopf angenäht, weil die meistens auch tatsächlich nicht abgehen. Ne, so. Oder die Kinder sind schnell genug aus der Hose rausgewachsen, sodass erst danach der Knopf vielleicht abgeht. Aber wir haben aber auch schon zusammen mal ein Kissen genäht oder so. Also die sehen das ja auch bei mir natürlich, wenn ich die Nähmaschine raushole, immer rund um Weihnachten, wenn es losgeht für Karneval. Schade drum. Jetzt hast du eben was gesagt, was natürlich eine große Debatte aufmacht. Das Gymnasium bildet in erster Linie für das Studium aus. Mhm. Also ich sage ja mal, obwohl du Abitur gemacht hast, darfst du trotzdem ins Handwerk kommen. Ne, so?
Absolut, ja.
Ja, und merkst du das innerhalb der Schulformen, dass das tatsächlich so die Denke der Lehrkräfte ist, dass das Gymnasium wirklich Studierende ausbildet und die Real-, Haupt- und Gesamtschule dann fürs Handwerk, dass nur die Kinder von diesen Schulen ins Handwerk kommen können dürfen?
Also es ist nicht nur die Denke der Lehrkräfte. Ich glaube nicht, dass primär jeder, der Gymnasial-Gesamtschullehramt studiert, dass diese an die Uni gehen und sagen, ich möchte nur spätere Studienabgänger irgendwie ausbilden, die das Abitur bekommen. Sondern ich glaube eher, dass das schon Teil der curricularen Verortung ist. Also zum Beispiel das Thema Berufsorientierung findet an Gymnasien fast gar nicht statt. Es gibt Berufsorientierung an den Haupt- und Realschulen und das steht auch in den Kernlehrplänen in NRW drin, dass dort auf Berufsausbildung hingearbeitet wird, also dass diese Schulformen tatsächlich dazu da sind, auch Berufsorientierung zu geben und nicht nur unbedingt zwangsläufig auf ein Handwerk vorzubereiten, aber halt eben schon in die Richtung Ausbildung zu gehen. Mhm. Während am Gymnasium die Berufsorientierung sich fast ausschließlich, es sei denn, da sind sehr engagierte Lehrkräfte, auf Studiengänge bezieht.
Also, wie guckst du da drauf? Was denkst du dabei? Du bist selber aus dem Handwerk.
Ich glaube, dass es für viele Schülerinnen und Schüler zu Frustration führen kann, wenn sie feststellen, ich bin hier ganz falsch, also an der Universität, weil da dieser Druck von außen besteht. Ich glaube, gerade dann, wenn man aus einer Akademikerfamilie kommt, das ist ja bei mir jetzt zum Beispiel auch nicht der Fall gewesen, dann kann es sehr gut sein, dass da auch eine Erwartungshaltung an das Kind gestellt wird. Wir möchten, dass du studieren gehst, wir möchten, dass du deinen Abschluss machst. Und ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen verfolgst, aber es gibt ja genug Studierende, die Langzeitstudierende werden, weil sie einfach gar keine Orientierung haben. Die sind orientierungslos im Studium. Die bräuchten vielleicht ist es auch altersabhängig, dass sie das später im Leben vielleicht viel besser könnten, als direkt nach der Schule. Aber diese Selbstorganisation und das, was man so mitbringen muss im Studium, das ist ja wirklich so frei, dass man ständig schwänzen könnte und es würde halt niemanden an der Uni interessieren. Also wirklich gar niemanden. Und es gibt viele, die da untergehen und die auch das Gefühl haben, sie werden ausgebildet für so eine Art Bullshit-Job. Also die sitzen dann später in ihrem BWL-Studium und ziehen das so durch, weil sie denken, sie müssen dieses Studium machen, kommen viel zu spät aus der Uni raus, haben vielleicht jetzt auch nicht die glänzendsten Noten, weil das Thema hat sie jetzt gar nicht so interessiert. Aber das war so die Erwartungshaltung. Du hast Abitur gemacht, du machst jetzt bitte auch dein Studium fertig. Und wenn sie es dann endlich geschafft haben, irgendwann aus diesem Studium rauszukommen, dann stehen sie halt jetzt gerade vor einer Arbeitswelt, die sagt, ja, BWLer haben wir genug, am Handwerk mangelt's und man findet überhaupt keinen Job. Also diese Frustration möchte ich mir gar nicht vorstellen, die man dann empfindet. Oder halt auch all diese Jurastudierenden, die ja auch ein Studienfach ausgewählt haben, was sehr, sehr lang geht, eine sehr lange Ausbildungszeit hat und die eventuell einfach scheitern am zweiten Staatsexamen. Und dann haben sie nichts in der Hand. Also das ist, finde ich, ein riesiges Problem mit Studium und mit diesem Weg der Ausbildung sozusagen, den man wählen kann.
Was würdest du dem Abiturienten empfehlen?
Das kommt drauf an, welcher Abiturient vor mir sitzt. Aber wenn es Abiturienten gibt, die nicht sicher sind, ich finde schon, dass mein Weg gar nicht schlecht war, zu wissen, was möchte ich eventuell, was fehlt mir vielleicht auch? Ich brauchte auch, glaube ich, ein System, was mich viel mehr begleitet, näher begleitet, indem ich eine Ausbildung gemacht habe. Das war am Theater gegeben. Ich hatte meinen Meister, der mich ausgebildet hat. Ich habe wirklich konkrete Dinge gelernt, auf die ich stolz sein konnte, die ich sehen konnte, wo ich wirklich auch das Gefühl hatte, das ist jetzt nicht nur eine Note, die mir zurückgegeben wird, sondern ich habe ja tatsächlich physisch etwas geschaffen, was vor mir liegt. Und das ist ein riesiger Unterschied zu rein kognitiver Arbeit, die man vielleicht an der Universität leistet. Und da muss man halt für sich, glaube ich, herausfinden, welcher Typ Mensch bin ich? Bin ich jemand, der zwei linke Hände hat und sowieso grundsätzlich niemals über Handwerk nachdenken würde? Oder bin ich jemand, der da vielleicht schon auch eine Neugierde besitzt, wer ich eigentlich bin und was ich so kann? Und was motiviert mich auch? Also motiviert mich, dass ich konkret etwas vor mir sehe, was ich geschaffen habe? Oder motiviert mich halt dass ich eine bestimmte Rückmeldung kriege von einem Arbeitgeber, also oder eine Note halt im Studium. Das ist halt eine Frage, die man sich selbst stellen muss.
Du hast auch gesagt, je nachdem, wie engagiert so Gymnasiallehrkräfte sind, kommt dann vielleicht auch mal jemand auf die Idee, nicht ins Studium zu gehen, sondern dann auch eine Ausbildung zu machen nach dem Abitur. Ich erinnere mich an meine Abiturzeit, auch da war Handwerk keine. Es wurde da nicht irgendwie angeboten oder irgendwie die Welt mal dazu aufgemacht. Und ich weiß noch, dass meine, Stufenkollegen alle gesagt haben, Katrin, du willst ins Handwerk, was ist das für eine schwachsinnige Idee, ne, so.
Ja.
Wir hatten tatsächlich jetzt letztens 26-jähriges Abi-Treffen und dann habe ich die Rückmeldung gekriegt, wir haben es damals für wirklich totale Wahnsinn gehalten und guck, was jetzt draus geworden ist, ne, so, also die Rückmeldung. Hängt es wirklich von den Lehrkräften ab, die dafür offen sind, die auch sagen, okay, wir machen jetzt mal Berufsorientierung, die fernab von einer Universität ist?
Am Gymnasium ja. Die haben Vorgaben, dass sie Berufsorientierung in Richtung Studien machen sollen, aber nicht unbedingt, dass da offen über das Handwerk gesprochen wird. Und ich höre auch oft von Lehrkräften, das gilt auch für meine Schulform, dass sie selbst ja niemals einen Berührungspunkt mit Ausbildung hatten. Ob das jetzt an der IHK wäre oder ob das jetzt an der Handwerkskammer wäre, die haben ja überhaupt nicht A, die Kontakte, die haben keine Ahnung, wie eine Ausbildung aufgebaut ist, wie das aussieht, was man da machen muss. Und deshalb sehe ich ganz oft jetzt, dass Schüler in der 10. Klasse zu mir kommen, weil die wissen, ich habe ein Handwerk gemacht. Die wissen, ich habe eine Ausbildung gemacht, ob das jetzt, egal ob die Handwerk wollen oder irgendwo anders hin wollen. Und da kommt wirklich sehr, sehr viel konkrete Fragen auch. Wie ist das? Wie hat es Ihnen da gefallen? Mussten Sie Prüfungen machen? Wann sind denn diese Prüfungen? Wann finden die statt und so weiter? Die wussten zum Beispiel auch nicht, dass eine Zwischenprüfung stattfindet. Da wird viel zu wenig in Schule drüber aufgeklärt, weil Lehrkräfte ja primär gar nichts damit am Hut haben. Die laufen durch das ganze Studium und ich hatte ein Modul, das nannte sich Berufsorientierung und das ist jetzt auch ganz neu in NRW. Vorher hatten die gar keine Ausbildung darin.
Krass. Ja, und wie willst du dann darüber reden, wenn du es selber nie auch erlebt hast? Ich finde auch, Arbeiten in der Schule und Arbeiten in einem Unternehmen sind auch mal zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja, absolut. Es ist total anders. Es gibt ja auch schulische Ausbildung im Handwerk. Also die gibt es ja auch. Die finden auch statt an Berufsschulen. Und da habe ich auch, also mit denen saß ich ja zusammen in der Berufsschulklasse und das war auch komplett anders. Also die haben auch einen komplett anderen Alltag gehabt, als ich jetzt, die zur Arbeit gefahren ist und nur anderthalb Tage in dieser Schule war.
Krass, okay. Ja. Wie können wir das ändern, dass zum einen am Gymnasium Handwerk mehr stattfindet oder sagen wir mal die berufliche Ausbildung, genauso wie an Realschulen, Hauptschulen, Gesamtschulen. Wie können wir das, also was kann jeder tun?
Ich glaube tatsächlich, dass sich an Gymnasien nichts tun wird, solange das nicht curriculare Vorgabe ist. Solange das nicht in den Kernlehrplänen drinsteht. Und das wird meiner Meinung nach wahrscheinlich auch nicht passieren, dass das geändert wird. Dass diese Art von Ausbildung, also diese Art von Vorbereitung auf andere Ausbildungsgänge als Studium stattfinden wird. Meine Deutschlehrerin hat damals zu mir gesagt, dass sie super enttäuscht von mir sei, dass ich jetzt eine Ausbildung beginnen möchte, weil ich hätte ja einem zukünftigen Studenten einen Abiturplatz weggenommen, dadurch, dass ich Abi gemacht habe.
Krass.
Ja, genau. Und ich glaube, dass zumindest viele alte Gymnasiallehrkräfte vielleicht noch so eine Einstellung auch haben, dass Gymnasium halt primär Ausbildung vielleicht auch so, wie der Direktor gesagt hat, für die Elite Deutschlands ist. Und da werden wir halt, glaube ich, wieder auch dabei, was für eine Außenwirkung das Handwerk hat versus Studienbildung, also wenn man an die Universität geht. Das ist meiner Meinung nach einfach ein Marketingproblem, wie das beworben wird, also wie tatsächlich der Umgang mit dem Handwerk in den letzten Jahrzehnten war.
Spürst du da irgendeine Veränderung, dass das sich ein bisschen gedreht hat wenigstens?
Ich wünschte, also ich sehe, glaube ich, eine Veränderung in den Betrieben. Das habe ich schon in der Automobilbranche festgestellt, weil viele Betriebe jetzt Incentives nutzen, um tatsächlich auch junge Leute ins Handwerk zu holen, weil sie merken, wir können jetzt nicht mehr dieses, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber dieses alte von wegen, ja, Ausbildungsjahre sind keine Herrenjahre und wir drücken von oben drauf auf die Auszubildenden. Diese Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Und das kann sich kein Handwerksbetrieb mehr erlauben, so mit seinen Azubis umzugehen.
Und es gibt immer noch genug, die es so machen.
Ja, genau. Es gibt genug, die es leider so machen. Und genau das ist ein Problem, was zuallererst behoben werden muss und wo ich die erste Änderung vielleicht auch sehe. Also so habe ich es zumindest in den Werkstätten der Kfz-Mechaniker, Mechatroniker wahrgenommen oder Lackierer auch. Die haben schon darüber nachgedacht und diskutiert, wie kriegen wir junge Leute ins Handwerk, wie muss der Umgang sein. Es wurden auch teilweise alte Meister entlassen, die halt wirklich für ihren Umgang nicht nur mit Azubis, sondern auch mit KollegInnen sehr rude waren.
Super, feiere ich sowas, dass da die Verantwortung übernommen wird und solche Leute dann auch gehen müssen.
Ich glaube, wenn man Nachwuchs braucht, dann ist das unumgänglich ab irgendeinem Punkt. Ja, die Zeiten sind vorbei.
Okay, also was können wir noch tun, damit, also du merkst eine Veränderung von Seiten der Betriebe, da passiert ein bisschen was, aber wie kriegen wir noch mehr Menschen für das Handwerk begeistert innerhalb der Schulform?
Also ich bin dafür, also ich bin natürlich ein großer Verfechter für die handwerklichen Fächer in der Schule, das heißt nicht nur in der Sek 1, ich fände es auch cool und das haben ja auch schon ein paar Abiturienten gemeldet, dass sie das cool finden würden, wenn sie auch sowas wie Textilgestaltung am Gymnasium haben würden als Fach. Aber da ist das natürlich komplett gar nicht vorgesehen. Dazu gehören Sachen wie Technik, Textilgestaltung, aber auch Kunst im Prinzip. Also auch da mit den Händen zu arbeiten, das sind alles diese Fächer. Und ich würde mir wünschen, dass diese Fächer vielleicht einfach auch zur Wahl stehen würden. Selbst wenn es nur Wahlpflichtfächer sind. Das heißt, die, die neugierig sind, hätten wenigstens die Wahl, sowas auszuprobieren an Gymnasien. Und für die Gesamtschule sowieso, da finde ich es tragisch, dass Textilgestaltung nicht mehr vorhanden ist. Da wird halt gesagt, ja, wir haben ja Kunst, wieso sollen wir Textilgestaltung machen? Und das Fach an sich hat halt eben leider auch das Problem, dass viele Lehrkräfte sich dort ausbilden lassen und sehr weit vom Handwerk weg sind und oder auch von der theoretischen Bildung, die dahinter stehen könnte, und sagen, wir machen eine kleine Bastelstunde, halt nur mit textilen Sachen. Das heißt, wir basteln da irgendwelche Sachen zusammen. Aber das ist halt kein Bastelunterricht. Das muss man als Lehrkraft der Textilgestaltung schon eigentlich wissen und umsetzen.
Ja. Nee, da steckt viel mehr dahinter. Das stimmt. Okay, ich kriege auch die Rückmeldung von den Betrieben, die sagen, wir sind bereit, in die Schulen zu gehen, unser Handwerk vorzustellen und sowas. Und dass die da wirklich das 3-4 Mal probieren, kriegen aber die Tür vor der Nase zugeschlagen. Mhm. Wie guckst du auf sowas?
Finde ich schlimm. Also ich würde sowas begrüßen. Ich weiß, dass die Schülerinnen und Schüler da großes Interesse dran haben, weil sie ja eben sonst nicht auf mich zukommen würden und immer Fragen stellen würden. Ich glaube, es wäre super, wenn da mehr Kommunikation auch untereinander stattfinden würde. Das Problem, was ich in den Betrieben sehe von schulischer Seite aus, also bei uns, glaube ich, wird das an unserer Schule explizit richtig gut gemacht. Aber wir haben ein großes Problem damit, unsere Schüler unterzubringen für die Praktika. Und das finde ich richtig doof, weil das ist der erste Zugang, der geschaffen wird, der schulisch im Curriculum vorgesehen ist. Das heißt, wir haben die Berufsfelderkundung. Das ist ein eintägiges Praktikum in 3 unterschiedlichen Berufsfeldern, die man machen soll. Das ist natürlich nichts, aber, Betriebe weigern sich halt schon da, Leute zu nehmen für einen Tag, die Schüler mitlaufen zu lassen. Mhm. Wie schade ist das? Das ist das erste Mal, dass du gratis sozusagen Werbung machen kannst für den Beruf, den ihr ausbildet und der, glaube ich, auch toll sein kann. Selbst wenn man den nur beobachtet für einen Tag.
So, und dann wie kommt wir das, auch wissen, aus den Praktikas entstehen die meisten Ausbildungsplätze.
Ja, genau. Mhm. Richtig. Und ich habe jetzt auch für eine meiner Schülerinnen aus meiner Klasse das Schauspielhaus hier kontaktiert, weil sie sehr gerne in das Schneiderhandwerk reinschnuppern wollte. Also sie ist super kreativ, super künstlerisch begabt und näht auch gerne in ihrer Freizeit. Und ich so, weißt du was, da könntest du doch mal ein Praktikum machen. Ja, aber die Hemmschwelle, darauf zuzugehen und tatsächlich zu sagen, ich kümmere mich da jetzt selbstständig drum als 14-Jährige. Das ist natürlich ein wahnsinniger Step zu erwarten auch. Entweder ist es oft so, dass Eltern irgendwelche Praktikumsplätze von näherer Verwandtschaft besorgen, damit die Kinder sich da gar nicht großartig drum kümmern müssen. Aber es gibt halt wenig Initiative von den Kindern selbst oder halt eben von den Betrieben, mit denen wir auch kooperieren, die sagen, wir stellen uns hier vor und dann fragen wir konkret, wer von euch hat Bock, bei uns 2 Wochen Praktikum zu machen? Weil sowas würde viel mehr bringen, meiner Meinung nach, dass da die Kommunikation untereinander besser ist.
Ja, die Rückmeldung kommt natürlich immer, dass es sehr intensiv ist, so einen Praktikanten zu betreuen.
Ja, verstehe ich.
Dann hast du schon den Azubi, der ist sehr intensiv in der Betreuung, dann hast du einen Praktikanten, wo du hinten raus nicht weißt, ja, nein, ist eine 50-50-Chance.
Ja.
Und das ist so die Rückmeldung. Ich sehe das total kritisch, dass Praktikas einen Tag stattfinden. Was ist das bitte für ein Bild? Da kannst du keinen Beruf darstellen, egal welchen, in einem Tag. Also schwierig.
Genau, das ist absoluter Quatsch. Es ist auch ein wahnsinniger administrativer Aufwand von Seiten der Schulen. Also das ist unfassbar viel Papierkram. Dafür, dass es halt eben 3 Tage sind, die da stattfinden in der 8. Klasse. So, und in der 9. Klasse kommt dann das längere Praktikum. Da würde ich mir wünschen, dass Betriebe da offener sind und tatsächlich auch in Kontakt mit der Schule sind, um konkret nachzufragen, wer möchte bei uns wer hat da Bock drauf, wer ist interessiert an dem und dem. Weil eben es artet sehr viel darin aus, dass eigentlich alle Kinder bei irgendeinem Aldi dann irgendwelche Regale einräumen für 2 Wochen, weil es für den Aldi, die sagen immer alle ja, so, also die Supermärkte sagen immer alle ja, klar, kommt zu uns. Weil das halt, da muss man nicht so viel erklären, wenn es darum geht, irgendwelche Sachen einzuräumen. Ja. Da können die auch direkt mitarbeiten. Und für alle anderen Betriebe würde ich mir halt wünschen, dass sie tatsächlich vielleicht auch 2 Wochen dann einfach einen unbezahlten Azubi betreuen, mit der Hoffnung, und wenn es nur 50-50 ist, ich finde 50-50 ist eine ziemlich gute Chance, zu sagen, hey, das ist ein Kandidat, der vielleicht für uns in Frage kommt für die Ausbildung.
Und zugleich hast du eben gesagt, es hängt von den Lehrkräften auch ab. Das heißt also, wenn ich ein Betrieb bin, der sagt, ich möchte diese Chance nutzen, das ist ja auch wirklich ein, also besser kannst du ja nicht rekrutieren eigentlich, außer dass du dich dahinstellst, dass ich habe, wer möchte. Ja. Und also das ist ja großartig. Wo kannst du sonst auf dem Arbeitsmarkt das genauso umdrehen? Und scheitert man da trotzdem an den einzelnen, ich nenne es mal, den Türen zur Schule, weil da vielleicht die Schulleitung, bei der man dann ja landet, oder beim Sekretariat, weil die diese, ich nenne es mal, Großzügigkeit zu sagen, ich möchte gerne Praktikas anbieten, weil die das nicht sehen?
Ich glaube, dass, also ich meine, alle wissen, dass Schulen extrem vieles mittlerweile selbst stemmen müssen, auch administrativ stemmen müssen. Also Lehrer sind längst nicht mehr nur im Unterricht und unterrichten, sondern da gehört einfach wahnsinnig viel anderes dazu. Und ich glaube halt einfach, die Kapazitäten sind an Schule nicht gegeben, um diesem Thema, die so wichtig sind, also ganz viele Themen betrifft das ja, die so wichtig sind, mit offenen Armen sozusagen dazu stehen und zu sagen, bitte kommt und erzählt uns was. Ich habe Gott sei Dank eine sehr, sehr gute Schulleitung, die da auch sehr viel Wert drauf legt, die dafür kämpft, dass wir möglichst viel auch abwechslungsreiches Programm haben, damit die Schülerinnen und Schüler sich mit wichtigen Themen auseinandersetzen. Und Berufsorientierung ist ihr generell wichtig. Das gilt aber wahrscheinlich nicht für jede Schulleitung. Und das ist leider das Problem an sich, ist, dass es abhängig ist von Einzelpersonen oder beziehungsweise, wenn es jetzt ein paar mehr sind, sagen wir mal, es sind 3 Personen, die in der Schulleitung sind, mit Stellvertretern. Da, von diesen Personen hängt es dann ab, ob so ein Programm eventuell zustande kommt oder eben nicht. Ne? Und ja natürlich hat Schule auch immer die Notwendigkeit, auch zu überprüfen, sind das seriöse Angebote auch, die gemacht werden. Und oft daran kann es wieder scheitern. Also es gibt sicherlich Schulleitungen, die da offen für wären, die dann aber sagen, sind das jetzt Leute, die seriös nach Ausbildungsplätzen suchen, die also nach Azubis suchen, oder sind es vielleicht auch einfach irgendwelche, die günstige Arbeitsplätze anbieten wollen oder. Und das ist ja auch erstmal ein Verfahren, was dann irgendwie angestoßen werden muss, wo man die Leute kennenlernen muss und das dauert. Und ja, ich glaube, daran scheitert es dann oft an Kapazitäten.
Das heißt, die Systeme greifen nicht ineinander.
Nee.
Berufswelt und Schulwelt sind völlig voneinander getrennt im realen Leben.
Es gibt es gibt ja Berufsorientierung tatsächlich als Teil, aber das sind halt Lehrkräfte, die das stemmen. Und entweder hat man jemanden, der super engagiert ist, der auch sehr gut vielleicht darin ist, Connections zu schaffen innerhalb der Stadt, innerhalb des Kreises, in dem man sich befindet. Oder es gibt Lehrkräfte, für die ist das eine Beförderungsstelle und das war's, ne? Also da hängt's von der Initiative der Lehrkräfte vielleicht auch ab, ja.
In Bayern und Baden-Württemberg ist es ja tatsächlich ein Berufsfach im Curriculum. In NRW ja noch nicht. Und da stellen wir ja auch fest, okay, da scheint das irgendwie besser ineinander zu greifen. Jetzt haben wir das Ding mit, dass jedes Land das für sich selbst organisiert. Auch schwierig, gerade wenn man an Landesgrenzen vielleicht ja sogar wohnt, ne? Also auch für mich ist Rheinland-Pfalz ein Katzensprung. Das müsste ja irgendwie auch mal komplett überdacht werden.
Ja, ja, aber ich wäre auf jeden Fall dafür. Ich würde es super cool finden, weil letzten Endes geht es ja auch ein bisschen darum, dass die Schülerinnen und Schüler eine Zukunftsperspektive für sich entwickeln in Schule. Und ich kann nur von meiner Realschulzeit reden. Ich hatte das Gefühl, das ist eine unendliche Zeit, in der ich da bin, die einfach niemals aufhört. Ich werde einfach jeden Tag denselben Rhythmus haben und irgendwann mit 16 stand ich da und ich so, oh, ups, Abschluss. Und jetzt, also diese Frage kam auf einmal sehr, sehr plötzlich für mich, weil das so ein geschlossenes System war.
Hast du das Gefühl, dass Eltern ihre Kinder da auch begleiten oder eher nicht begleiten?
Unterschiedlich engagiert, würde ich sagen. Sehr unterschiedlich engagiert. Also es gibt natürlich auch Erwartungshaltungen, die Eltern an ihre Kinder stellen. Es gibt die klassischen Aufsteigerwünsche, also im Sinne von Aufsteigen, indem du das Abitur noch machst, anschließend an die Realschule. Das heißt, es gibt auch Kinder, die da immens unter Druck stehen, ihren Eltern die richtigen Noten zu präsentieren. Und es gibt natürlich auch die Eltern, die vernachlässigen, die sagen, das ist halt nicht mein Bier, wieso soll ich mich darum kümmern? Die vielleicht selbst nicht in Arbeit sind und Probleme haben, auch diesen Alltag vorzuleben, den Kinder vielleicht sehen müssten, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was sie eigentlich möchten später im Leben.
Das hast du sehr schön gesagt.
Hm. Ja.
Okay. Ja, ich hätte 34.000 andere Fragen noch im Kopf, die ich dir an dieser Stelle stellen könnte. Und vielleicht machen wir tatsächlich mal eine zweite Folge, wenn ich Rückmeldungen gekriegt habe von meinen Hörerinnen und Hörerinnen, die bestimmt auch eine Frage an dich haben, wie man das miteinander vereinen kann. Weil dass das so subjektiv an einzelnen Personen hängt, finde ich echt fragil. Das ist sehr schwierig.
Ja.
Wie schön auch, dass deine Schule dich da jetzt so hat, dass du so ein Auge und ein Ohr darauf hast und wie schön, dass die SchülerInnen da auf dich zukommen können, finde ich richtig gut. Ich würde mit der Frage jetzt abschließen wollen, ich wünsche mir für das Handwerk das und du ergänzt aus deiner Perspektive, was du dir für das Handwerk im Zusammenhang mit diesem Thema wünschst.
Ich wünsche mir für das Handwerk, dass es eine sehr viel bessere Außenwirkung hat, als es momentan genießt oder in den letzten Jahren genossen hat. Ich wünsche mir für das Handwerk auch, dass die Gesellschaft erfährt, wie toll eigentlich es ist, ein Handwerk zu erlernen und tatsächlich etwas zu können und etwas schaffen zu können. Und was das auch mit mentaler Gesundheit macht, was das für ein anderes Arbeiten ist. Ich wünschte mir, dass es mehr Appreciation für das Handwerk geben würde, also mehr Zuwendung dazu. Ja. Mhm. Und das wünsche ich mir aber natürlich auch, dass Handwerksbetriebe sehen, dass sich einiges ändern muss, natürlich. Mhm. Ja.
Magst du dir noch etwas für die Handwerksbetriebe wünschen, was die so anders machen könnten?
Ich würde mir wünschen, dass, das denke ich auch teilweise, dass dieser Adultismus aufhört. Also, dass Kinder oder junge Heranwachsende nicht als vollwertige Teamkollegen gesehen werden. Dass man das Gefühl hat, man ist ganz unten in der Nahrungskette und man muss sofort springen, wenn irgendetwas passiert, sondern warum kann man nicht sich interessieren auch für die Lebenswelt der jungen Leute im Unternehmen. Weil die sind das, was das Unternehmen später nach vorne trägt. Ich bin mir ganz sicher, dass die frischen Wind und neue Ideen reinbringen, wenn man sie lässt. Und das merke ich an meinen Schülerinnen und Schülern. Es gibt natürlich auch Lehrer, die davon betroffen sind, die vielleicht nicht so mit ihren Schülern umgehen, dass sie das Gefühl haben, sie werden gewertschätzt als Person und als Mitarbeiter in einem Unternehmen, aber halt für mich dann als Schüler. Sie werden geschätzt für die Person, die sie sind und für das, was sie mitbringen. Und ich glaube, so ein positiveres Miteinander würde allen in diesem Umfeld gut tun. Wirklich.
Boah. Stark, Katrin, das ist ja, hast ja 3, 4, 27 Sätze rausgehauen, die könnten morgen so in der Tageszeitung stehen.
Ja. Richtig mir, gut. Mir liegen die Schüler am Herzen, wirklich. Also ich möchte nicht, dass man sich so fühlt, wie ich mich manchmal in der Ausbildung gefühlt habe, so als könnte ich nichts sagen, als dürfte ich nichts sagen. Und ich hatte schon eine sehr gute Ausbildungsstelle. Also ich möchte sagen, dass es ein toller Ausbilder war, den ich hatte. Nur ich war halt, glaube ich, verschüchtert und verängstigt und man ist mir nicht mit so einer Offenheit begegnet, dass ich das Gefühl hatte, ich kann hier mitbestimmen, ich kann hier vielleicht auch meinen Teil dazu beitragen. Mhm. Und ich glaube, diese Form von Autonomie müssen wir mehr jungen Leuten zusprechen. Mhm. Ja.
Weil die natürlich in dem Alter, in dem sie dann sind, auch noch gar nicht so gewachsen sind von ihrer Persönlichkeit, dass sie das A einordnen können und B vielleicht sogar einfordern können. Wenn du jetzt mit deinem Alter nochmal die Ausbildung genauso machen würdest, würdest du ja ganz anders daran gehen. Und ich glaube, dass wir das häufig vergessen, was du gesagt hast, dieser Adultismus, dass wir die Menschen denen viel zu früh etwas zutrauen, glauben, dass sie das genauso machen wie jemand, der 20 Jahre älter ist.
Und der vor allem eine Routine hat, die der seit 20, 30 Jahren einfach lebt und arbeitet. Also da dann zu sagen, oh, frustriert zu sein, mit einer jungen Person frustriert zu sein, dass sie es wieder nicht hinkriegt. Auch das, da sehe ich mich ja auch, ich bin keine Ausbilderin, aber ich sitze da mit den Schülerinnen und Schülern und mache dieselbe Naht 5-mal, 6-mal, 7-mal oder ich zeige, wie ein Anfangsknoten funktioniert, so oft hintereinander und ich darf nicht frustriert werden darüber, weil dieses Kind macht es im Zweifel das allererste Mal in seinem Leben. Und das ist etwas, was wir als Erwachsene uns immer wieder sagen müssen. Das ist etwas, was wir, wo wir von unserem hohen Ross vielleicht auch mal runterkommen müssen und sagen müssen, ich war auch irgendwann mal an dem Punkt, wo ich es gelernt habe.
Ja. Schön. Du, das nehme ich als Abschlusswort und sag ganz herzlichen Dank für deine Zeit, dass du da warst, dass du so offen warst, dass du so krass das einfach rausformuliert hast. Ich feiere sowas total und ganz, ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank, Katrin. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Schön. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal gute Ferien. Ich glaube, der Podcast kommt nach den Ferien raus, aber du hast jetzt erstmal Ferien und das ist sehr gut so. Und dann sage ich bis ganz bald.
Bis ganz bald. Tschüssi. Ciao.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern, ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.